TaxOff Campus Podcast.
Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich Richard Bausek bei mir als Gast. Richard arbeitet seit über 20 Jahren im CMS-Bereich als Entwickler und Product Manager und ist jetzt Director of Product Management bei Uniform. Als ein früher Anwender von Headless-Technologien beschäftigt er sich intensiv dem Thema, wie digitale Teams zukunftssichere Lösungen mit strukturierten Inhalten, Designsystemen und modernen technischen Architekturen umsetzen und betreiben können. Er ist der perfekte Ansprechpartner, um zu erklären, was hinter dem Begriff Digital Experience Composition, kurz DXC, steckt und vor allen Dingen zu erklären, welche Vorteile der Einsatz von DXC bringt. Richard gibt einen ausführlichen Einblick in die Grundsätze von DXC und beantwortet die spannende Frage, was DXC für den Entwickler bedeutet. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast@taxoft.com. Richard, erstmal vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich weiß, du hast einen vollgepackten Kalender und dass du diese Zeit freigeschaufelt hast. Herzlichen Dank dafür. Und wie geht's dir heute?
Hi, mir geht's gut, super. Freut mich, dabei zu sein.
Perfekt, ja. Perfekt. Wir freuen uns auch. Ja. Das Thema ist Digital Experience Composition oder DXC, die Abkürzung, noch ein Three-Letter-Abbreviation, die wir hören. Ja.
Genau.
Aber lass uns erstmal, bevor wir ins DXC einsteigen, Technologien, Einsatz und so weiter, ich würde erstmal die Frage stellen, okay, welches Problem ist da, wo man DXC braucht, um dieses Problem zu lösen? Ja, was ist eigentlich der Business-Aspekt, was wir mal berücksichtigen müssen?
Ja, das ist eine super Frage. Also ich glaube, das ist ganz vielseitig. Mhm. Also auf der einen Seite ist es ja, dass ich die technische Architektur allgemein viel komplexer geworden ist. Es gibt jetzt sehr viele SaaS-Vendoren, die, wenn man quasi jetzt ein digitales Produkt, vor allem im E-Commerce-Bereich betreiben möchte, die jetzt sehr spezialisiert sind. Früher hat man einfach ein CMS gehabt und das CMS hat dann alle möglichen Fähigkeiten gehabt. Aber jetzt gibt es einfach lauter Tools, die wirklich sich auf ein Ding konzentrieren. Mhm. Digital Asset Management Systeme, E-Commerce Systeme, Headless CMS ist ein ganz großes Thema derzeit. Man braucht eigene Tools wie für Website-Suche, sowas wie Algolia zum Beispiel. Und. Ja. Jetzt ist die große Frage, okay, wie bringe ich eigentlich all diese Systeme effizient zusammen? Mhm. Und dann ist aber auch nicht nur, wie bringe ich diese Systeme zusammen? Das ist quasi so diese Orchestrierung oder Composability, wie man jetzt so sagt, auf Architekturebene, sondern es gibt ja dann auch eine weitere Composability auf der Design-Ebene. Das heißt, es gibt ja auch diesen ganz starken Trend Richtung Design-Systeme, wo auch das Frontend runtergebrochen wird in kleine Elemente, wiederverwendbare Elemente. Und auch auf der CMS-Ebene wird strukturierter Inhalt quasi immer wichtiger. Gerade weil man ja nicht nur für einen Webkanal publiziert, sondern Omnichannel immer wichtiger wird. Man möchte auch als Unternehmen bereit sein, dass man quasi seine Kunden an jedem Channel ansprechen kann mit den relevanten Inhalten. Genau. Das heißt, man hat da überall diese komponentenbasierten Systeme. Und jetzt ist die Frage, wie stelle ich eigentlich diese Systeme zusammen? Und das ist genau das, wo DXC sich quasi so entwickelt als dieses Rezept. Wie kann ich diese Systeme verbinden, ohne dass ich die quasi mit einem Superkleber zusammenklebe, sondern dass ich diese einzelnen Bauteile, die ich da habe, auch locker wieder austauschen kann, experimentieren kann, diese Business-Flexibilität habe, aber eben aber auch die Flexibilität auf Entwicklerseite. Aber noch viel wichtiger, wie schaffen wir es dabei, auch den Business-User zu empowern und zu schaffen, dass der Business-User nicht von den Entwicklern abhängig ist und selber schnell experimentieren kann, selber schnell Sachen zusammenbauen kann.
Okay, wenn ich das mal ein bisschen zusammenfasse, auf der einen Seite, wie du sagst, diese verschiedenen Komponenten, verschiedene Systeme, die Komplexität, die zusammenzubringen,
Aber auf der anderen Seite dann auch den Business-Nutzer zu enablen, dass er auch Sachen tun kann, dass er damit spielen kann. Und weiterhin, dass dieser Omnichannel, das hatte ich ja auch in einem anderen Podcast, wo wir über Headless CMS gesprochen haben. Ich habe meinen Web-Auftritt, ich habe mein Mobiltelefon, ich habe mein iPad oder Tablet und so weiter, um das alles mal zusammenzubringen. Ja. Und dann, bevor wir einsteigen in was DXC eigentlich ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Begriff, DXC wurde vom Gartner in August 22, ich sag mal so, ins Leben gerufen, ja?
Genau, ja.
Genau. Und was steckt dahinter? Erstmal nicht von der technologischen Seite, aber welche Grundsätze stecken dahinter im DXC?
Ja, also für mich ist der wichtigste Bestandteil von DXC der Composition-Bestandteil. Mhm. Also Digital Experience ist ja, sag ich mal, das große Schlagwort, wenn man quasi von Omnichannel reden möchte. Man möchte nicht von Webseiten reden, sondern man redet halt von jedem Art vom digitalen Artefakt, sei das eine Website, ein Newsletter, ein Mobile View, ein Kiosk-Anwendung. Mhm. Composition bedeutet wirklich so, wie bringe ich diese oder wie stelle ich diese Anwendungen zusammen. Mhm. Und Gartner hat in seinem Report quasi drei große Fähigkeiten oder Kompetenzen quasi definiert, was ein DXC ausmacht. Das erste ist quasi so der Integration Layer oder der API Integration Layer. Mhm. Das bedeutet, wie einfach und wie flexibel kann ich mich mit Drittsystemen anbinden, diese austauschen, diese Inhalte oder Daten, die in den Drittsystemen gehostet werden, Business-Usern zur Verfügung zu stellen, aber auch auf der anderen Seite, wie einfach können dann Entwickler diese Daten abgreifen und quasi, wenn das dann im Frontend dann ist, relativ einfach diese Experiences bauen.
Darf ich dazu eine Frage stellen? API-Integration, Schnittstellen zu anderen Systemen. Gibt es denn dafür Standards, die eingesetzt werden? Weil klar, ich sage mal so, jedes Unternehmen wird seine interne API definiert haben. Ja, ein Vodafone, ja. Ein E.ON, ein wer auch immer. Gibt es Standards oder irgendwelche Versuche, diese Schnittstellen zu standardisieren, oder sind die wirklich so unique, sage ich mal so, dass man die nicht standardisieren können?
Ich würde sagen, das ist wirklich alles kreuz und quer. Ja. Ich glaube, halt so die Standards sind vielleicht so die ganz High-Level-API-Standards wie REST oder GraphQL, aber das sind ja mehr so wirklich so die vom Formatierung von Daten, genau. Aber so quasi wie API-Schnittstellen selber aufgebaut sind, was ist das API-Design, da gibt es wenig, sage ich, Konventionen. Es gibt ja ein paar Versuche wie OpenAPI oder JSON-API, aber ich habe das jetzt nicht so wirklich gesehen, dass die wirklich so, ja, Industriestandarde werden.
Ja, es gibt auch viel Legacy, ja, die man bedienen muss, ja,
genau. Und das ist nämlich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt von DXC. Legacy ist einfach die Realität auch von vielen Enterprises.
Genau.
Und DXC erlaubt eben diese Enterprises auch ihre Altsysteme noch zu behalten und aber trotzdem noch in einen modernen technischen Stack einzubinden.
Mit einzubinden, okay, gut. So, du hattest dann von zwei, vier andere Sachen. Das ist erstmal das API-Integration, dann hattest du das genau. Thema Frontend, Orchestration und Experience Builder, glaube ich, angesprochen. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, das oder der zweite Layer ist eben Experience Builder. Das heißt, wie kann ich den Business-User ermöglichen, Webseiten zusammenzubauen, Newsletter zu bauen? Wie können sie quasi auf diese Daten, die aus dem API-Integration-Layer kommen, zurückgreifen? Und auf der anderen Seite quasi die Design-System-Komponenten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden von ihrem Design- oder Entwicklerteam, anwenden, um ja zum Beispiel Webseiten zu bauen. Aber ich sag mal, Webseiten bauen ist ja auch viel komplexer geworden in den letzten Jahren. Ja. Gerade mit Responsive Design ist das ja nicht mehr nur so, ich male ein Bild, sondern ich muss auch dieses Bild quasi in fünf verschiedenen Größen und verschiedenen Szenarien haben. Ich muss auch wissen, wie Performance ist zum Beispiel extrem wichtig. Ich muss auch wissen, dass ich Bilder vielleicht in verschiedenen Formaten oder verschiedenen Größen zur Verfügung stellen muss. Accessibility und SEO-Optimierung wird immer wichtiger. Das heißt, es ist auf der einen Seite wichtig natürlich, dass der Business-User empowered ist, Webseiten oder andere Anwendungen zusammenzustellen, aber trotzdem, dass die Designer und Entwickler noch genug Kontrolle haben über das Endergebnis, damit das eben halt auch gutes Lighthouse-Score zum Beispiel hat. Mhm. Also Lighthouse-Score ist quasi eine Metrik, die verwendet wird für SEO, um zu schauen, wie schnell rendert eine Seite oder wie lange dauert es, bis eine Seite am Browser erscheint und so weiter. Und da gibt es so etliche Scores, die jetzt halt auch von Google relativ stark streng bewertet werden, die auch das sehr relevant für das Ranking von einer Seite sind. Also was heißt, also nochmal zurück, dieses Experience Building, ganz kurz, ist so ähnlich wie Page Building, aber es ist quasi
es ist
weniger nur auf Web bedacht, sondern wirklich auf alle möglichen Anwendungen.
Ich komme spät ins Gespräch genau zu diesem Experience Builder und Empowering Business People. Das finde ich ein ganz spannendes Thema, aber kommen wir mal gleich da zurück zu diesem Punkt. Ja. Es gibt auch verschiedene Produkte auf dem Markt, wie ein Liferay Adobe Experience, ja. Und die Frage da, wie passt das zu DXC oder müssen wir da über DXP, ja, Digital Experience Platform reden? Und wenn ja, wie ist quasi die, ich sag mal so, die Historia, die Entwicklung von dieser, ich sag mal so, DXC versus DXP vielleicht?
Ja, also ich würde sagen, DXC ist quasi die Headless-Variante von einem DXP. Und wenn man so sich die mal anschaut, was ist denn eigentlich ein DXP, eine Digital Experience Plattform? Das sind diese ganz traditionellen großen Software-Suiten von CMS und Marketing und E-Commerce-Software, sowas wie Adobe Experience Manager oder Sitecore oder da gibt es etliche am Markt, aber das sind, glaube ich, die zwei größten Enterprise-Lösungen. Und diese Lösungen sind meistens aus einem CMS entstanden. Über die Jahre sind dann Vendors oder Anbieter gekauft worden, die in angrenzenden Gebieten unterwegs waren, wie zum Beispiel Campaign Planning oder so, Suche oder E-Commerce-Lösungen und sind dann über die Jahre integriert worden. Und so, wenn man quasi als Enterprise zum Beispiel ein DXP kauft, hat man halt natürlich den Vorteil, dass man relativ breiten Funktionsumfang out of the box hat.
Sind die aber dann eher technisch orientiert? Weil vorhin hast du gesagt, das Thema Empowering the Business User, wurde dieses Empowerment des Business Users mit dem DXP gelöst oder war mehr eine technische Hintergrund gebraucht, um das mal zu bedienen?
Super Frage hier. Also diese DXPs waren relativ stark in Richtung Business User. Also es war gerade für Business User sehr einfach, diese Systeme zu verwenden. Aber im Gegensatz dazu waren diese Systeme sehr schwer zu warten, zu erweitern für Entwickler. Man braucht relativ spezialisiertes Knowledge, um, jetzt sage ich mal, man braucht ja zum Beispiel einen Sidecore-Entwickler. Und da gab es dann, sage ich mal, sogar auch ein gewisses Ökosystem um diese Systeme, wo sich ganze Agenturen nur auf diese Systeme spezialisiert haben oder System Integrators nur auf diese Systeme spezialisiert haben. Und ich glaube, dann in den folgenden Jahren gab es dann einfach diesen Modernisierungstrend. Also der Rise of JavaScript, das sage ich mal, war auch so ein ganz großer Teil davon, wo auch dann diese Entwickler dann gesehen haben, okay, jetzt gibt es Node.js und es gibt React und all diese interessanten neuen Wege, wie ich Webseiten bauen kann. Und dann so um 2014, 2015 sind so die ersten Headless-CMS auf den Markt gekommen. Und die Headless-CMS haben ja quasi zwei Versprechen gebracht. Das eine ist ja quasi, die Entwickler quasi technologieunabhängig zu machen. Sie können einfach wählen, welche Technologie sie wählen und sind nicht mehr quasi, das CMS definiert nicht mehr die technische Wahl oder die technische Architektur, verwendet einfach das SDK für die Programmiersprache, das man möchte und verwendet was für ein Framework man verwenden möchte. Und das zweite Versprechen war ja, dass Content Omnichannel ready wird. So, und das Problem von Headless war eben aber genau dann wieder das in die andere Richtung. Die Business-User haben drunter gelitten.
Okay.
Weil gerade wenn man sagt, das Wort Headless, der Head, also der quasi der Display-Layer, also wie schaut denn da das Endergebnis aus? das ist für Marketer super wichtig zu sehen, okay, klar, ich möchte eine irgendetwas zusammenstellen, wie schaut denn diese Seite aus? Und das kann man in Headless mit Headless-Systemen machen. Leider in der Realität, wie ich es erlebt habe, gerade auch als Product Manager bei Counterflow, wird das nicht oft umgesetzt von Entwicklern, von Agenturen. Mhm. Das ist so einer der ersten Budgetpunkte, die gestrichen werden, weil es auch Preview in Headless relativ schwierig zu bauen ist. Aber das ist ein ganz anderes tiefes Thema, wo ich jetzt nicht eingehe.
Aber ist das A und O für den Business-User da, wie du sagst, der muss sehen oder will sehen, wie sieht die Webseite aus, wie sieht die User-Experience aus, was sind die Page-Flows, in welcher Reihenfolge und so weiter. Das ist dann für den Marketeer oder den Business-Nutzer das A und O.
Genau.
Ihm ist es egal, was dahinter steckt für eine Technologie, aber er will dieses Endergebnis sehen, ja, was er präsentiert.
Genau. Und grundsätzlich haben ja auch Headless-Systeme oder Headless-CMS kein Konzept von einer Seite. Mhm. Das heißt, man muss als Anwender von Headless-Systemen immer selber definieren, wie baue ich Seiten zusammen, wie definiere ich zum Beispiel SEO-Metadaten, wie definiere ich überhaupt, wie eine URL strukturiert wird oder eine URL aufgebaut wird. Das heißt, das ist immer ganz spezifisch zu der individuellen Lösung. Mhm. Und das heißt, die Business-User auf der anderen Seite müssen all diese speziellen Ad-Hoc-Lösungen, sage ich mal, lernen, verstehen. Gut, und das war jetzt, sage ich mal, so dieser große Trend jetzt um 2014 bis 2022. Mhm. Und 2022 ist dann das Thema Composability, also die sogenannte Mach-Alliance, ganz groß geworden, glaube ich, auch sehr stark getrieben von den Analysten wie Gartner und Forrest, die ganz klar sprechen, man braucht diese Package Business Capabilities, glaube ich, hat Forrest oder Gartner das genannt. Also ich brauche einfach so diese Module, die ich einschalten kann, ausschalten kann, auswechseln kann. Und das heißt, auf einmal ist jeder Headless Vendor composable geworden, weil das so ein bisschen der Trend war.
Ja.
Aber ich glaube, jeder Headless-Vendor hat auch dann irgendwie gemeint, okay, ich bin composable, indem ich andere Systeme in mein System rein integriere.
Ja, verstehe.
Das meiner Meinung nach macht natürlich, wenn man Headless-Anbieter ist, sehr stark Sinn. Jeder möchte quasi das leitende System sein. Mhm. Aber es bringt halt extreme Abhängigkeit für den Endnutzer oder für den Kunden, weil man quasi dann sich noch stärker an ein bestimmtes System bindet.
Ja.
Und auf der anderen Seite auch muss man relativ viel Code generieren, wir nennen das Glue-Code, der quasi ganz speziell für diese Integration da ist. Und das ist ein Code, der, sage ich mal, jetzt nicht viel Business Value schafft und der mühsam ist zu maintainen. Und also wir haben das auch so den Mach-Monolith genannt, weil man verwendet zwar Headless-Technologien und moderne Technologien, aber eigentlich baut man sich seinen eigenen Monolith zusammen, indem man halt überall quasi diese Cross, sagt man da auf Deutsch, ne? Dependencies, würde ich jetzt mal, also das ist ein englisches Wort, aber ja, diese Cross-Dependencies.
Abhängigkeiten, ja. Ein Engländer sagt, ein Österreicher, ein deutsches Wort, das finde ich gut, ja. Aber was du so gerade erzählt hast, auf einer Seite dieses Empowerment von den Business-User und dann sprachst du über das Thema Entwickler neue Sachen wie React, Node.js. So, jetzt ist der Business-User empowered und ich nenne jetzt noch ein Schlagwort, No-Code/Low-Code, ja? Gibt es noch einen Job von einem Entwickler dann, wenn alles jetzt so einfach ist mit, ich sag mal so, klick, klick, ich kann meine Komponenten zusammenbauen? Muss der Entwickler sich Gedanken machen, habe ich in Zukunft einen Job, weil alles jetzt so, im Anführungsstrichen, einfach ist? Was bedeutet das denn jetzt für die Entwickler-Community? Was tun die dann jetzt?
Also ich glaube mal, kurzfristig haben Entwickler auf jeden Fall noch einen Job.
Freut mich sehr.
Keine Ahnung, wie es mit AI weitergeht, aber kurzfristig gibt es auf jeden Fall noch. haben sie noch einen Job. Aber ich glaube halt, das Wichtige ist eigentlich ja, dass Entwickler sind die Leute, die quasi die Business-User empowern oder die Tools zur Verfügung stellen, die Business-User haben, im richtigen Rahmen. Also sie haben keine, vielleicht nicht die volle Freiheit, weil auch ein Business-User jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht ein Web-Experte ist oder ein technischer Experte ist oder weiß, was sind so die SEO-Best Practices oder Performance-Best Practices. Das heißt, die Aufgabe vom Entwickler ist es, Module, Design-System-Komponenten, gute Konfiguration, gutes Preview dem Business-User zur Verfügung zu stellen, damit diese quasi selber Seiten zusammenbauen können, dass diese Business-User experimentieren können, ohne für jede kleine Änderung ein Ticket zu erstellen, die dann im Backlog von den Entwicklern liegen. Und der Vorteil eigentlich für den Entwickler ist, dass sie sich wirklich auf die relevante Arbeit konzentrieren können. Wir haben wahrscheinlich einmalig das Setup und diese Komponenten zur Verfügung zu stellen und die Konfiguration vom System. Mhm. Aber dann, während das System in Betrieb ist, ist weniger Interaktion mit dem Entwickler notwendig. Oder der Entwickler kann sich wirklich um Performance-Optimierungen oder einfach relevante Features oder Business-Probleme kümmern, aber muss jetzt nicht den Banner auf der Homepage austauschen, was, sage ich mal, eine ziemliche Verschwendung von Entwickler-Skills und Entwicklerzeit ist.
Okay. Ja, Nachricht an die Entwickler draußen, ihr müsst euch keine Gedanken machen, da gibt es noch genug zu tun. Ja,
genau.
Bevor wir, ich würde nachher mal über das Thema Voraussetzung, weil wir haben über vieles gesprochen, über die Voraussetzung, aber bevor wir das tun, was würdest du dann sagen, sind die Hauptvorteile von DXC? Wenn eine Firma entscheidet, dieses Weg zu gehen, wie gesagt, wir reden gleich über die Voraussetzungen, um das zu machen, aber wenn eine Firma oder eine Agentur sich entscheidet, diese DXC-Weg zu gehen, welche Vorteile gibt es dann für derjenige, der sagt, jo, das ist der Weg vorne für mich?
Ich würde sagen, die Hauptvorteile ist mal die technische Flexibilität. Also ich kann einfach die besten Systeme nutzen, die gerade für meine aktuelle Business-Situation einfach relevant ist. Ich binde mich nicht an einen bestimmten Anbieter. Ich kann quasi mit der Zeit auch entscheiden, was ist eigentlich gerade die beste Lösung für mich. Also wir sprechen oft von Best of Need versus Best of Breed. Mhm. So Best of Need bedeutet, okay, ein Beispiel ist, ich bin vielleicht ein kleines Sales-Team, ich habe 3-4 Leute. Mhm. Das heißt, ich könnte eine kleinere Sales-Lösung oder CRM-Lösung wie HubSpot verwenden, aber vielleicht bin ich ja dann über die Jahre erfolgreich und muss dann auf ein Enterprise-System wie Salesforce ausweiten. Mhm. Aber da, ich muss nicht meine ganze Architektur neu schreiben, alles niederreißen, komplettes Refactoring machen. Ich kann einfach diese Migration in den Systemen machen, aber relativ schmerzfrei diese anderen Systeme einbinden. Ja. Vielleicht sogar ohne eine Zeile Code zu berühren.
Aber das ist dann genau dieses Komponentenaustausch. Ja, ich gehe von einem SaaS-System zu anderen. Und was ich dann daraus lese, ich kann eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt treffen, was richtig ist. Das heißt aber nicht, ich entscheide einmal und für die nächsten 20 Jahre habe ich, oder wenn ich das verändern möchte, dann kostet mich das Millionen und sich mein Jahren, sondern ich habe diese Flexibilität, wenn meine Bedürfnisse sich verändern oder vielleicht Performance-Aspekte sich verändern, dann kann ich Komponenten austauschen, ohne Angst zu haben, das wird ewig dauern und wird eine Menge Geld kosten, um das ein bisschen platt auszudrucken. Ja?
Absolut. Und ich glaube halt, dann der zweite große Vorteil, wie vorher schon genannt, einfach dieses Empowerment vom Business User, dass die einfach viel mehr experimentieren können, viel schneller arbeiten können. Und ich glaube einfach generell ermöglicht DXC, dass man das Beste aus jedem Teammember rausholt. Die Entwickler können relevante Arbeit machen, Marketer können relevante Arbeit machen. Und man kann auch auf moderne Technologie setzen. Also gerade jetzt in den letzten Jahren ist ein großer Wandel zum Beispiel zu Edge-Technologien. Also, das heißt, dass Funktionalität auf der Edge vom Content Delivery Network ausgeführt wird, also ganz nah zum Endnutzer. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel Personalisierung machen möchte, sieht man jetzt nicht irgendwie ein Flick an der Seite, sondern das passiert alles so im Millisekundenbereich. Und wiederum das ermöglicht viel schnelleres und einfacheres Experimentieren, bessere Business-Ergebnisse, ohne diese extreme Komplexität zu haben. Und ich sag mal, etwas, was in den vergangenen Jahren relativ komplex und aufwendig war, wird sehr einfach mit DXE.
Ja, ja. Wenn ich das dann kurz zusammenfasse, du sagst best of need, nicht best of breed, ich muss mich nicht festlegen über einen längeren Zeitraum. Ich habe diese Flexibilität. Ich habe die Flexibilität für den Business User, dass er empowered ist. Dennoch Entwickler, da ist genug zu tun, wobei die Entwickler sich wirklich auf die Entwicklungssachen konzentrieren können und nicht dein Beispiel, ja, bitte tausch mal Banner A mit Banner B auf, ja. Aber vielleicht mal die letzte Frage. Welche Voraussetzungen muss ich als Firma oder als Agentur mitbringen, um, ich sag jetzt mal, dieses Wandel, dieses Change, um in dieses composable Umfeld zu gehen, ja? Kann jeder das einfach so machen? Ja, ich mach mal, klick mal in Fingers, ja, kann jeder das einfach mal so machen? Oder gibt es vielleicht ein bestimmtes Mindset oder bestimmte Systemvoraussetzungen, die da sein müssen, um den Einsatz von DXE mit all den Vorteilen, die du gerade erzählt hast, zu genießen?
Ja, also ich glaube, so eine Grundvoraussetzung ist mal, man braucht mal eine gewisse technische Komplexität, die man lösen muss. Wenn ich jetzt nur ein CMS oder wenn ich einen Blog betreiben möchte, brauche ich kein CMS, kein DXP. Das heißt, wahrscheinlich brauche ich mindestens zwei verschiedene Systeme, die ich miteinander integrieren muss. Dann ist, sage ich mal, eine weitere Voraussetzung, dass ich okay bin, mit Cloud-Technologien zu arbeiten. Alle Headless-Systeme sind oft Software as a Service, Cloud-basiert. Man muss auch, gerade, glaube ich, in Deutschland ist im Mittelstand relativ oft durch diese Gedanken, ich muss meine eigenen Server hosten.
Klar.
Also man muss okay sein, mit, dass man quasi sagt, okay, ich habe kein eigenes DevOps, ich lagere das in die Cloud aus, ich verwende Tools wie AWS oder Google Cloud Services oder eben halt einen bestimmten SaaS-Vendor, einen API für SaaS-Vendor. Ich glaube, es geht auch ohne, sage ich mal, solange etwas eine API hat, aber man kriegt nicht diese diesen Bonus, sage ich mal, vom DXE, weil man dann trotzdem noch diese IT-Overhead hat. Vor allem, weil ich dann fünf verschiedene Systeme betreiben muss. Und da ist es natürlich besser, wenn der Anbieter quasi das Operations und Support und so weiter übernimmt.
Ja.
Dann, glaube ich, ist eine weitere Voraussetzung, dass ich so schon modernes JavaScript oder moderne Frameworks verwende. Also ich glaube, zum Beispiel eine Firma, die jetzt nur Java programmiert oder nur Java-Programmierer hat, wird wahrscheinlich mit DXE jetzt nicht sofort ihre Freude finden, weil auch diese Tools ganz in generell eher Richtung JavaScript schon sehr als JavaScript-lastig sind. Das heißt, das Ökosystem, das Hosting, die Libraries, die zur Verfügung stehen, sind schon relativ stark im JavaScript-Land, sage ich mal, platziert. Und ja, und generell glaube ich auch so moderne, agile Softwareentwicklungsprinzipien. Und natürlich ganz wichtig, damit das auch ein Erfolg wird, ist, weil man eben den Business User so empowert, dass man den mitbringt
in
den Entwicklungsprozess. Aber also ich glaube, ein DXE zu bauen, wo ich nicht mit den End-Usern spreche, das wird ein Projekt sein, das einfach komplett schief geht.
Ist dann DXE für dich Realität? Siehst du das? Das ist wirklich eingesetzt. Alles, nochmal, alles das, wenn ich wiederhole, diese ganzen Vorteile, Business Empowerment, Integration von Systemen, keine frühe Entscheidung. Ja, das klingt alles ein bisschen, das klingt alles super. Ja, und ist es dann wirklich Realität? Ja, August, was haben wir gesagt? August 22 von Gartner. Ja, dieser Begriff. Wie siehst du dann, vielleicht das andersrum zu fragen, nicht Realität, die Adoption, so wirklich Firmen, die jetzt diesen Composable, nenne ich mal so, diese Composable weggehen. Kannst du ein paar Beispiele, vielleicht nicht die Firmen nennen, aber ein paar Beispiele von der Realität mal erzählen?
Also ich glaube, grundsätzlich ist das noch ganz, ganz, ganz früh.
Okay.
Also aber was ich quasi sehe, und ich arbeite für einen DXE-Anbieter namens Uniform. Wir sind probieren selber noch mehr oder weniger unseren Product Market Fit zu finden. Mhm. Aber was wir halt auch ganz klar sehen, ist, Firmen, Agenturen fragen jetzt, also A wird quasi DXC mal bekannter als Prinzip, auch composable quasi wird immer wichtiger. Wir sehen halt auch irgendwelche RFPs von Enterprises, die DXC schon erwähnen. Also es kommt ganz langsam, wird es Realität. Was wir natürlich aber auch sehen, ist so DXC, glaube ich, ist am wertvollsten in der zweiten Iteration von einem Headless-Projekt. Ich habe vielleicht in 2018 ein Headless-Projekt gebaut. Da das Headless damals neu war, hat man wahrscheinlich sehr viele architektonische Fehler gemacht muss nochmal, oder es kommen noch weitere Business-Systeme hinzu. Und dann würde man quasi diese Systeme nochmal umkrempeln, neu aufbauen oder neue Architektur bauen. Da merken wir gerade, dass eben DXC richtig interessant für diese Firmen ist, weil sie sagen, okay, wir können unsere vorigen Investments in Headless CMS weiterbehalten, aber eine solidere Grundlage schaffen. So nochmal zusammenfassen, es ist ganz Baby Steps, frühes Stadium für DXC. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Begriff so wirklich Mainstream wird oder ob das eher so ein Industriebegriff bleibt. Aber ich glaube, so das Prinzip der Composability, das wird einfach ganz stark.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ob es dann DXC oder irgendwas anderes heißt in der Zukunft, ja. Die Vorteile, die du erzählt hast, ja, die sind klar. Und ich glaube auch, die werden kommen, ja. Vielleicht sollten wir uns in einem Jahr noch einen Podcast machen. Und die erste Frage, die ich stellen werde, ist, DXC als Begriff, gibt es noch? Ja? Beziehungsweise, beziehungsweise, wo steht Uniform auf der Gartner Magic Quadrant? Das wäre dann auch vielleicht eine interessante Frage für dich. Richard, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Wie gesagt, viele Themen von der technologischen Seite, von dieser Business-Vorteile, von den Entwickler-Vorteile. Aber ich finde es ja, was du sagst zum Schluss, wir sind am Anfang. Lass uns das mal beobachten. Und ja, wie gesagt, vielleicht reden wir mal in ein paar Monaten nochmal miteinander und schauen wir mal, wie der Trend aussieht. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du Zeit für uns gefunden hast. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich würde mal sagen, Grüße nach Berlin und bis die Tage mal. Ne? Ciao.
Okay, danke. Ciao.
TaxOff Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zur Technologie, aber genauso Fragen zur Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart, euer TaxOff Campus Podcast-Team.